Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was ist los in deutschen und französischen Schulen? Immer weniger Schülerinnen und Schüler wollen die Sprache des Nachbarlandes lernen. Kein guter Befund nach 60 Jahren Élysée-Vertrag, der gestern gefeiert wurde. Wir wollen wissen, wo es hakt und was sich verbessern kann und muss, im Gespräch mit der Ministerpräsidentin des Saarlandes und neuen deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten Anke Rehlinger. Außerdem nehmen wir heute das einst hochgelobte Bildungssystem in Venezuela unter die Lupe. Wie ist es heute dort bestellt um die junge Generation? Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Gestern wurde gefeiert in Paris am 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages und der schreibt die deutsch-französische Versöhnung fest, gerade auch durch einen vertieften Spracherwerb des jeweiligen Nachbarn. Eine Zeit lang war das gegenseitige Interesse gut, doch schon seit Jahren schwindet es in beiden Ländern. Bevor wir uns der Ursachenanalyse im eigenen Land widmen, schauen wir nach Frankreich. Susanne Krause klärt uns über die eher düster stimmende Situation an dortigen Schulen auf und wie man versucht, dem Abwärtstrend zu begegnen.
Dann stand sie einfach so da. Sie
in einem YouTube-Video stimmt Reski Aït Amoun ein Loblied an auf Deutschland. Der Mitzwanziger gilt in seiner Heimat Frankreich als Multitalent. Er singt, tanzt, spielt Klavier und schauspielert. Nun will er seine Fans zum Deutschlehren bekehren. Du findest, Deutsch klingt merkwürdig? Nun, Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in Europa und gar nicht so schwer zu lernen. Und mit der richtigen Betonung klingt es super.
Deine Augen glänzen wie Sterne.
In mehreren Videos tritt der Jungstar als Botschafter des französischen Verbands der Deutschlehrer auf, damit mehr Heranwachsende Deutschunterricht wählen. 1995 lernte noch knapp jede und jeder Vierte in Frankreichs Schulen Deutsch. Nun ist es nur noch jeder Sechste. Anders ist es am Collège Martin Luther King in Buc, nahe Versailles.
Wir haben wesentlich mehr Schüler. Wir haben 42%.
Das sagt Lehrerin Katrin Goldmann. Ihre Mittelschule ist ein Sonderfall. Fremdsprachen stehen hier höher im Kurs als an den meisten anderen Schulen im Land. Unter anderem, weil direkt nebenan ein deutsch-französisches Gymnasium steht. Doch auch für ihre Region sei das Fazit letztlich bedrückend, so Goldmann, im französischen Deutschlehrerverband aktiv.
Auch in einer so großen Akademie wie der Schulbezirk wie dem von Versailles, was der größte Frankreichs ist, wir haben 10% aller Schüler, gibt es nicht einen einzigen Leistungskurs Deutsch im öffentlichen Schulsystem.
An vielen Orten ist es deutlich schlimmer. Zum Teil gibt es gar keinen Deutschunterricht mehr oder lediglich noch eine Klasse. Manche Deutschlehrer müssen zwischen mehreren Schulen pendeln, weil bei den Schulreformen seit der Jahrtausendwende in Mittel- und Oberschule die Stundenzahl beim Fremdsprachenunterricht gekürzt wurde. Infolgedessen sank auch die Zahl der Germanistikstudierenden. Heute finden die Schulen kaum noch Deutschlehrer.
2022 sind 72% der Stellen unbesetzt geblieben. Das heißt, es gibt weniger Kandidaten, als es Stellen gibt. Und selbst von den ganzen Kandidaten, also die sich können auch noch nicht mal alle genommen werden, die nicht gut genug Deutsch können.
Dabei sind viele Heranwachsende in Frankreich dem Deutschunterricht gar nicht abgeneigt, stellt das Team von der Mobi-Klasse regelmäßig fest. Bei dieser Initiative des deutsch-französischen Jugendwerks, vor gut 20 Jahren aufgelegt, werben junge Lektorinnen in Schulen in sehr lebendiger Form dafür, Deutsch zu lernen. Im letzten Jahr wurde Mobi-Klasse in über 1000 Klassen eingeladen, berichtet Dörte Weil vom deutsch-französischen Jugendwerk.
Wir haben das Echo von den Lehrkräften, dass sich nach so einer Animation viel mehr Schülerinnen melden, die Deutsch lernen möchten und zum Teil sich die Zahl dann sogar verdoppeln bei den Einschreibungen.
Ermutigend sei auch das Echo aus den Schulämtern.
Die melden uns zurück, dass in einigen Regionen zum Teil sogar neue Klassen dann eröffnet werden konnten am College, wo vorher eben ja weniger Deutsch oder gar kein Deutsch unterrichtet wurde.
Katrin Goldmann vom französischen Verband der Deutschlehrer meint trocken, würden nur alle Abkommen umgesetzt, in denen Paris und Berlin sich seit langem verpflichten, den Unterricht in der Sprache des jeweiligen Nachbarlands zu verstärken, sehe die Lage viel rosiger aus. Die Politik zur Pflicht rufen will der Verband nun mit einer Petition und einer Postkartenaktion an den französischen Staatspräsidenten.
Und jetzt blicken wir auf die andere Seite der Grenze nach Deutschland. Hier bei uns ist Anke Rehlinger, seit diesem Jahr Kulturbevollmächtigte der Bundesrepublik für die deutsch-französischen Bildungs- und Kulturbeziehungen. Ein Amt, das es seit 1963 gibt, es wurde mit dem Élysée-Vertrag geschaffen. Schönen guten Tag, Frau Rehlinger.
Ja, einen schönen guten Tag. Bonjour.
Bonjour. Frau Rehlinger, gestern habe ich Sie gesehen, mittendrin bei den Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz beim gemeinsamen Gruppenfoto. Da war die Stimmung gut. Hatten Sie auch das Gefühl, dass sich da etwas tut, dass der Motor demnächst wieder besser läuft? Oder scheint der vom Bundeskanzler ins Bild gehobene Motor, der gemeinsame deutsch-französische Motor, gerade größeren Schaden davon zu tragen, was die gemeinsamen Vorstellungen von Bildung von deutsch-französischer Sprachkompetenz angeht?
Also ich bin mit einem sehr eindeutigen Bild wieder mal aus Paris zurückgekommen, nämlich dem, dass es ein großes gemeinsames Bemühen gibt, dafür zu sorgen, dass wir an den ganz vielen Stellen, an denen wir gemeinsam vorankommen wollen, das auch sehr ernsthaft angehen. Das gilt gerade auch für den Bereich Bildung und Kultur und dort natürlich die große Idee, ja auch aus dem Élysée-Vertrag stammend, dass wir nicht nur Verständnis füreinander haben wollen, sondern uns auch gut verstehen sollen und damit letztendlich auch die Sprachkompetenz gestärkt werden muss. Und dass sich gerade junge Leute auch ein bisschen anders orientieren, aber dass wir uns richtig anstrengen müssen, um dann attraktives Angebot zu schaffen, das dann auch gerne von jungen Leuten angenommen wird.
Englisch ist die wichtigste Sprache, aber wir haben gerade gehört, für die französischen Schülerinnen und Schüler Deutsch nicht die zweitwichtigste. Es wird immer schwieriger und wenn wir nach Deutschland gucken, dann ist es dort ein kleines bisschen besser, aber nicht besonders viel. Französisch ist immerhin noch die zweitbeliebteste Fremdsprache bei ganz deutlichen regionalen Unterschieden. In Mecklenburg-Vorpommern will nur jeder Zehnte Französisch lernen, im Saarland bei Ihnen dagegen natürlich jeder Zweite. Das hat mit der Nähe zum Land zu tun. Aber der Trend geht dennoch nach unten. Woran hakt's und was können Sie tun?
Ja, ich glaube, wir müssen da schon realistisch drauf gucken. Die Welt von Jugendlichen, sie hat sich nun mal geändert, auch durch Social Media. Da ist das Englische zunehmend attraktiver geworden. Und deshalb halte ich es als einen wichtigen Baustein unserer Strategie, nicht zu sagen, dass wir Englisch-Sprachkompetenz durch Französisch ersetzen wollen, sondern dass es um Mehrsprachigkeit geht und dass das auch total spannend sein kann, weil man ja eben nicht einfach nur die Sprache aus einem trögen Buch lernt, sondern auch jede Menge Menschen kennenlernen kann, Nachbarn in dem Fall kennenlernen kann und eine ganze Kultur für sich erschließen mag. Und ich glaube, wenn wir das nicht gegeneinander stellen, sondern miteinander nach vorne treiben, dann hilft das im Übrigen den Standorten und vor allem den Zukunftsaussichten der jungen Menschen insgesamt.
Jetzt ist das ja nichts, was komplett neu ist. Das wissen die Kinder, die Jugendlichen natürlich auch, dass Mehrsprachigkeit sinnvoll ist, einem Vorteile bringt. Im Beitrag eben haben wir auch gehört, wenn alle Abkommen, die Politiker auch noch geschlossen haben, umgesetzt würden, dann sähe die Lage sehr rosig aus. Sind es nicht immer wieder die gleichen Worte, die gleichen Ankündigungen und dennoch ist der Trend nach unten gegangen?
Ich glaube auch, dass allein natürlich nicht das Aufschreiben von klugen Ideen uns weiterhilft, sondern dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, bei dem wir auch tief in die Prozesse reingehen müssen. Und dazu haben im Übrigen auch die Gespräche jetzt nochmal in Paris gedient. Ich habe dort mit dem französischen Bildungsminister mich auch intensiv ausgetauscht. Er hat mir auch ein bisschen seine Sorge geschildert, was die Frage von Lehrkräften in Frankreich insgesamt angeht, aber erst recht für das Deutsche. Und dann aber auch die Frage, bekommt man zum Beispiel noch genug Sprachassistenten? Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, okay, dann müssen wir eben jetzt uns mal genau angucken, auch mit Studierenden reden und fragen, was sie denn hindert, ein solches Angebot anzunehmen? Warum es nicht ausreichend attraktiv für sie ist? Und deshalb gebe ich Ihnen vollkommen recht, als alleinige Formulieren von Zielen reicht nicht aus, wenn wir uns danach nicht sofort ans Werk machen und die Mühe machen, tief in die Prozesse einzusteigen. Das haben wir uns vorgenommen, denn wir wollen natürlich erstens die Anzahl steigern. Das ist sozusagen nach wie vor das große Ziel. Aber das Zwischenziel müsste erst einmal tatsächlich nochmal sein, auch ein Zurückgehen zu verhindern. Ich kann auch tatsächlich für mein Bundesland nochmal sagen, dass wir einen zweiten Schlüssel auch sehen, nämlich die Schulpartnerschaften. Gerade jetzt nach Corona ist das ein Punkt, der mindestens wiederbelebt werden muss, bestenfalls sogar noch ausgeweitet werden muss. Und auch da würde ich ganz gerne nochmal einen Akzent setzen und ganz viele motivieren, sich da intensiv um Schulpartnerschaften auch zu bemühen.
Jetzt sagen Sie, Pragmatismus ist gefragt, auf jeden Fall. Wie sieht da Ihre Strategie aus? Haben Sie sich schon einen Plan überlegt, den Sie auch dann wirklich zeitnah immer überprüfen und sagen, da sind wir schon so weit, da haben wir schon Ergebnisse?
Also jetzt konkret zum Beispiel für die Sprachassistenten haben wir uns gestern dazu vereinbart, dass wir einfach mal exemplarisch in ein paar Hochschulen hineingehen und dort das Gespräch mit den Studierenden suchen, um einfach deren ganz konkrete praktische Rückmeldungen zu bekommen und dann wiederum daraus entsprechende Schlüsse auch zu ziehen. Das zweite ist das Thema Spracherwerb und Werben für Schulpartnerschaften. Ich glaube, das ist ein Punkt, da müssen wir auch nochmal über die Kulturministerkonferenz gehen. Wir müssen uns einfach auch überlegen, wie man sowas vielleicht ein bisschen spannender und moderner machen kann in Form eines Speed-Datings von Schulen miteinander, damit das Ganze auch nicht irgendwie langweilig und altbacken um die Ecke kommt, sondern eben auch den Ansprüchen, die Jugendlichen momentan an sowas haben, auch ein Stück weit gerechter werden kann. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich auch erwähnen möchte. Das ist nämlich nicht nur die Frage von weiterbildenden Schulen und allgemeinbildenden Schulen und erst recht nicht nur das Fokussieren auf Gymnasien, sondern auch alle anderen Schulformen. Gerade auch die Frage vielleicht von berufsbildenden Schulen ist bislang nach meiner Einschätzung nicht hinreichend ausgeleuchtet. Aber auch da haben wir ein großes Potenzial, denn es geht nicht nur um diejenigen, die Abitur machen und anschließend studieren, sondern es geht auch um diejenigen, die einen anderen Schulabschluss machen und Fachkräfte in vielen Unternehmen gesucht werden und eben auch im Grunde genommen diese Kern- und Schlüsselkompetenzen mitbringen.
Ja, da ist das Stichwort auch Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung. Völkerverständigung über die Schulzeit natürlich hinaus. Sie sind als Bevollmächtigte sozusagen das Scharnier für die deutsch-französischen Beziehungen, die kulturellen, die Bildungsbeziehungen. Wie wollen Sie die berufliche Bildung stärker zur Zusammenarbeit bringen? Wie sieht da die Strategie aus?
Ja, wir hatten jetzt, um ehrlich zu sein, eine kleine Delle. Es hatte auch ein bisschen was mit der Berufsbildungsreform zu tun. Danach ist die Anzahl der Ausbildungsverträge zurückgegangen. Jetzt stehen wir gerade wieder kurz vor einem, Gott sei Dank, dann erneuerten bilateralen Abkommen, wo es dann wirklich auch nochmal darum geht, die Mobilität von Azubis zu fördern und vor allem aber auch die Frage von Gebühren zu klären. Das war eine Unsicherheit, die ganz offensichtlich auch verhindernd gewirkt hat, nochmal für die Aufnahme von Ausbildungsverträgen. Das wird jetzt Gott sei Dank klargestellt werden und dann steht zumindest an der Stelle nichts mehr im Wege, aber auch da muss man, glaube ich, dafür sorgen, dass es abseits dieser Finanzierungsfragen auch dann niedrigschwellige Angebote vielleicht mal gibt, um mal kurz mal reinzugucken, um auch die Angst sich zu nehmen und zu sehen, dass man das packen kann, zum Beispiel durch Kurzzeitaustausche. Pro Tandem als die Einrichtung, die da zur Verfügung steht, ist ja ein wirklich kompetenter Ansprechpartner, um für ein Praktikum sorgen zu können, das dann hoffentlich die Angst nimmt und vor allem den Mut macht, letztendlich dann auch wirklich in ein entsprechendes Ausbildungsverhältnis einzutreten.
Anke Rehlinger, Kulturbevollmächtigte der Bundesrepublik für die deutsch-französischen Bildungs- und Kulturbeziehungen und Ministerpräsidentin des Saarlandes. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Heute auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main gegründet. Ein Ort, der national wie international bedeutsam war, muss man sagen, als Ort der kritischen Theorie. Er galt noch bis in die Zeit der 68er-Bewegung als eine Hochburg linker Gesellschaftsanalyse. Was ist davon geblieben? Ludger Fittkaus Antwort beginnt mit einem der bedeutsamsten Vertreter des Instituts, Max Horkheimer.
Ja, während ich hier am Telefon spreche, werde ich dabei aufgenommen vom hessischen Fernsehen.
Telefonierend wird der damals 73 Jahre alte Sozialphilosoph Max Horkheimer von einem Kamerateam aus Frankfurt am Main gefilmt. 1969 in seinem Alterssitz in Montagnola bei Lugano. Eine ungewöhnliche Szene. Denn Horkheimer und sein Freund Theodor W. Adorno, die jahrzehntelang prägenden Personen des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main, interessierte das Fernsehen meist mehr theoretisch als Teil der von ihnen sogenannten Kulturindustrie. Diese stabilisiere aus ihrer Sicht die herrschenden Verhältnisse eher, als sie in Frage zu stellen. Es geht jedoch im Institut seit 100 Jahren um kritische Sozial- und Kulturtheorie, so der jetzige Leiter, der Soziologe Stefan Nessenich.
Dieses Haus hat immer an der Schnittstelle von Sozialphilosophie und Soziologie oder Sozialwissenschaft operiert. Übrigens auch lange Zeit, und das würde ich gerne wiederbeleben, mit einem Schwerpunkt auch in der Psychoanalyse oder in der Sozioanalyse. Es geht immer auch um empirische Sozialforschung. Wir machen viel empirische Forschung über Migration, über Geschlechterverhältnisse, über Partizipation an demokratischen Entscheidungsprozessen.
Dazu sollte von Beginn an der Marxismus als Wissenschaft gefördert werden. Auch an diese Gründungsidee will der Soziologe Stefan Nessenich mit aktuell rund 40 Mitarbeitenden im Jubiläumsjahr wieder anknüpfen. Es gäbe seit rund einem Jahrzehnt wieder ein wachsendes Interesse vieler Studierender an Marx und neomarxistischen Autorinnen und Autoren, so Nessenich. Er erklärt sich das vor allem mit den Folgen der globalen Finanzkrise 2008 und dem seit damals wieder erwachenden Interesse an Kapitalismuskritik.
Und das Institut versucht genau an diesem neuen Bedarf, der offensichtlich wird, auch anzusetzen. Und die zweite marxistische Arbeitswoche, die wir veranstalten zu Pfingsten dieses Jahres, also 100 Jahre nach der ersten marxistischen Arbeitswoche, das war im Grunde genommen das erste Theorieseminar des Instituts für Sozialforschung. Das war schon gegründet, aber es war noch nicht gebaut, es gab noch keine Räumlichkeiten. Dann haben sich 20 Personen in den Thüringer Wald zurückgezogen, in die Nähe von Ilmenau nach Geraberg. Was nicht zufällig war, weil in Thüringen damals eine linke Regierung an der Macht war, und hat dort 10 Tage Theorie-Seminar veranstaltet und dann gefragt, wie können wir die gegenwärtigen Zeiten läufte theoretisch durchdringen aus einer marxistischen Perspektive.
Etwas Ähnliches soll nun in diesem Jahr zu Pfingsten wieder stattfinden, aber nicht mit 20 Leuten im Wald, sondern eher mit mehreren 100 Teilnehmenden in Frankfurt am Main, so Stefan Nessenich.
Und ist ganz klar ausgerichtet an ein studentisches oder jedenfalls jüngeres, auch zivilgesellschaftliches Publikum, und das wird man dann sehen mit einem sehr, sehr breit gefächerten Programm, wo unterschiedlichste, nicht nur Themen, sondern auch Strömungen linker Theoriebildung und Gesellschaftsanalyse präsent sein werden.
Damit will Nessenich dem Institut für Sozialforschung auch das bisweilen museale und weihevolle nehmen, welches das 1951 mit Geld aus dem amerikanischen Staatshaushalt wieder aufgebaute Institutsgebäude inzwischen umweht. Die kritische Theorie der Frankfurter Schule braucht neuen Schwung, das Jubiläumsjahr soll dazu ein Ansporn sein. Dass aber auch alte Texte des Instituts noch sehr aktuell sein können, zeigt ein erst 2019 veröffentlichter Vortrag Adornos aus der 68er Zeit mit dem Titel Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Das Buch wurde ein Bestseller.
Campus und Karriere. International.
Venezuela, das Land hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ein in Lateinamerika bewundertes Bildungssystem. Ex-Präsident Hugo Chavez hatte mit dem Versprechen, eine gerechtere Gesellschaft schaffen zu wollen, massiv in Gesundheits- und Bildungsprogramme investiert. Das war Anfang dieses Jahrtausends. Doch mit seinem Nachfolger Nicolas Maduro ging es bergab. Nach jahrelanger Wirtschaftskrise und der Flucht zahlloser Fachkräfte, darunter vieler Lehrer, steht mittlerweile auch das Bildungssystem von Venezuela vor Problemen, die kaum noch zu lösen sind. Seit Anfang des Jahres streiken Lehrkräfte für eine deutliche Aufbesserung ihrer äußerst geringen Löhne. Wie gut ist da die Bildung noch und wie gerecht? 24 Jahre nach der chavistischen Revolution. Markus Plate war vor Ort.
Ein Fischerdorf in der Nähe von Por la Mar, der größten Stadt der venezolanischen Karibikinsel Margarita. In der kleinen örtlichen Schule arbeitet die Lehrerin Carmen Suarez. Keine einfache Aufgabe, nirgendwo in Venezuela. denn das Bildungssystem Venezuelas steht heute vor dem Kollaps. Die staatlichen Lehrkräfte merken das vor allem am Gehalt. Umgerechnet 25 US-Dollar verdienen sie heute monatlich. Ein Zwanzigstel dessen, was sie vor einem Vierteljahrhundert bekamen. Als ich noch studiert habe, vor der chavistischen Revolution, konnten wir Lehrerinnen noch Kleidung und Lebensmittel kaufen, uns mal ein neues Auto leisten, einen neuen Kühlschrank anschaffen. Wenn heutzutage der Kühlschrank kaputt geht, dann steht man eben ohne Kühlschrank da. Viele Lehrkräfte müssen zusätzlich in anderen Jobs arbeiten. Wenn sie Glück haben, überweisen ihnen Verwandte aus dem Ausland Geld. So demonstrieren in Venezuela seit Anfang des Jahres landesweit Lehrkräfte und andere Staatsbedienstete für höhere Löhne und Pensionen. Die Krise des Bildungssystems gehe aber viel tiefer, berichtet Luisa Pernalete, Expertin beim jesuitischen Bildungswerk Fe y Alegría.
Ya llevábamos varios años.
Wir sind in der Bildung bereits seit Jahren im Krisenmodus. Oft fällt der Unterricht aus, weil es zu wenig Lehrkräfte gibt und die Wasser- und Stromversorgung mal wieder unterbrochen ist. Kinder und Lehrer kommen oft nicht zur Schule, weil keine Busse fahren. Und die Schulspeisungen, die es eigentlich in allen Schulen geben sollte, die erhalten nur ein knappes Drittel der Kinder. Es gibt ja zu Hause kaum etwas zu essen und wenn es in der Schule nichts zu essen gibt, dann kommen die Kinder erst gar nicht. Die Krise im Bildungswesen ist aber längst nicht nur auf Grund- und weiterführende Schulen beschränkt. Die Zentrale Universität Venezuelas, UCV, gegründet bereits 1721, zählt zwar immer noch zu den besten Unis in Lateinamerika, aber diese Position zu halten werde immer schwieriger, sagt Samuel Pérez, Leiter der Fakultät für Sozialwissenschaften. Das liege einerseits am jahrelangen Exodus aus Venezuela. Mindestens 7 Millionen Menschen haben dem Land in den letzten Jahren den Rücken gekehrt. Ausgewandert sind vor allem Pädagogen und medizinisches Personal. Auch hier an der UCW gibt es einen enormen Braindrain bei Lehrkräften wie Studenten. Außerdem, alle naturwissenschaftlichen Labore sind, ebenso wie die Bibliotheken der Sozial- und Geisteswissenschaften, vollkommen veraltet. Die Universität kann seit vielen Jahren keine Fachzeitschriften mehr abonnieren. Seit Nicolás Maduro 2013 den verstorbenen Hugo Chávez als Präsident beerbte, geht es mit Venezuela steil bergab. Die anhaltende Wirtschaftskrise, bedingt durch jahrelange Misswirtschaft und verstärkt durch die internationalen Sanktionen der letzten Jahre, habe auch an der UCW schwere Spuren hinterlassen, sagt Professor Pérez. Ebenso schlimm wiege, dass Maduros sozialistische Einheitspartei PSUV immer mehr in Forschung und Lehre einzugreifen versuche.
In Venezuela, estamos transitando por una etapa.
Seit fast 24 Jahren kontrollieren Leute unser Land und den Staatsapparat, die anfänglich versprochen haben, die Demokratie zu vertiefen und die soziale Lage zu verbessern. Das Gegenteil ist passiert. Die heutigen politischen Akteure sind sehr undemokratisch und sie sind sich der Bedeutung des Bildungssystems als ideologischer Apparat und als Mechanismus der sozialen Kontrolle vollkommen bewusst. Wirtschaftskrise, Massenauswanderung, der Verfall des Bildungssystems. All das hat Auswirkungen auf die beruflichen Perspektiven der jungen VenezolanerInnen, die hier geblieben sind. Der 21-jährige Jorge Palacios sieht seine Karrierechancen schwinden. Zwar haben zumindest die Studierenden der Ingenieursfächer nach wie vor exzellente Berufsaussichten. Viele fangen lange vor ihrem Abschluss an zu arbeiten und sie verdienen von Anfang an gut. Ich aber studiere Kommunikation. Viele Medien mussten aufgrund politischer Verfolgung oder der Nichtgewährung von Sendelizenzen dicht machen. Und so habe ich immer weniger Jobperspektiven. Lehrkräfte werden auf der anderen Seite zwar gebraucht, aber bei der derzeitigen Bezahlung wollen immer weniger junge Menschen das Lehramt studieren. Für die Zukunft der Bildung in Venezuela ist das dramatisch. Trotz allem, Professor Samuel Pérez wird sicherlich hierbleiben, auch wenn es ihm wehtut, wie seine Universität, die UCV, sichtbar verfällt. Der Chavismus wird mich nicht dazu zwingen, mein Land zu verlassen. Dieser Universität habe ich einen guten Teil dessen zu verdanken, was ich heute bin. Ich habe beschlossen, für diese Universität, für Forschung und Lehre zu kämpfen. Das ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin.
Dozenten und Lehrkräfte wie Perez halten sie notdürftig aufrecht. Bildung in der Mangelwirtschaft Venezuelas. das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Eine Meldung noch, die reinkommt. Immer weniger Studienanfänger interessieren sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Trotz sehr guter Jobperspektiven ist das Interesse an MINT-Fächern 2021 nochmal um 6,5% gegenüber 2020 gesunken.